Was ihr seht, was wir sehen.
Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu Tomate Mozzarella. Immer, wenn ich dieses Lied höre, denke ich an den kleinen Waschbär, der im Kreis hüpft. Und das ist immer ein Ausdruck purer Freude. Genauso stellen wir uns das vor, wenn ihr vor unserem Podcast sitzt und hört, dass eine neue Folge Tomate Mozzarella am Start ist. Wir sind heute proppevoll mit Themen. Wir haben also wirklich einiges am Start. Wir haben uns wirklich, meine Güte, da will man einmal, den ganzen Tag läuft und dann kommt Podcast und die Stimme ist weg. So, genau, wir haben einiges für euch vorbereitet. Ich denke, wir legen direkt los, sonst wären wir nicht fertig heute.
Moin! Ja, genau, und das ist auch mein Song. Geht auf jeden Fall richtig ab. Und da ist die Partywahrscheinlichkeit bei 99,9%. Da sind wir auch direkt beim ersten Thema, und zwar bei der Regenwahrscheinlichkeit. Wenn es heißt 70% Regenwahrscheinlichkeit, was meinst du, was bedeutet das?
Das ist fies, weil ich kenne die Antwort tatsächlich. Also das bedeutet nicht, dass es zu 70% wahrscheinlich ist, dass es regnet, sondern das bedeutet, dass in dem ausgewählten Gebiet 70% von Regen betroffen sind.
In dem Zeitraum. Also bei 7 von 10 Wetterlagen hat es dann da auf jeden Fall geregnet. Aber es heißt jetzt nicht, dass es den ganzen Tag regnet, oder 70% heißt auch nicht 70% stark. Oder 70% heißt auch nicht, dass es auf jeden Fall regnen wird an diesem Tag. Genau, mit diesem Mythos wollen wir direkt am Anfang aufräumen unserer neuen Folge. Mythologische Wesen wohnen meistens in Wäldern. Und deswegen an alle Pflanzenfans unter uns ein kleiner Tipp, und zwar: in Wien und in Frankfurt gibt es bereits nicht nur Büchertauschbörsen und Bücherregale, in denen ich ausgelesene Bücher vorbeibringen kann und neue wiederholen kann, sondern in Wien und in Frankfurt gibt es jetzt sogar ein Tauschregal für Pflanzen. Also da kann ich einfach die Pflanze aus der Fensterbank, ach nee, das ist die Katze, ne? Na egal. Auf jeden Fall meine mobile Pflanze von zu Hause dort in das Regal tragen und mir eine neue dazu holen. Oder die ausgediente Pflanze einfach dort lassen, je nachdem.
Das heißt, in Laden gehen und Blumen kaufen war gestern, heute werden Pflanzen getauscht. Finde ich ein genauso geiles Konzept wie tatsächlich diese Büchertauschstände. Da habe ich schon das eine oder andere Buch in der Vergangenheit mitgenommen und dann auch tatsächlich gelesen und aber auch schon Bücher dort gelassen. Ist immer eine gute Möglichkeit. Bücher sind nämlich Teil der analogen Welt. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das habe ich vor kurzem gelesen und ich fand es ganz spannend. Wir alle schauen jeden Tag mehrfach auf unser Smartphone. Und in Amerika polarisiert sich gerade wieder ein Trend raus zu Dumpphones, also das komplette Gegenteil. Was bedeutet das? Jeder kennt es von früher, wir hatten ein Klapphandy oder so ein einfaches Nokia 3310. Die Guten haben es immer noch, haben auch den Akku nie getauscht, wahrscheinlich auch nie geladen. Diese Dinger sind einfach unkaputtbar. Worum es geht, die sind auf die wesentlichen Funktionen beschränkt. Diese Dumpphones können ein bisschen mehr, da kann man dann auch einen Podcast hören. Das heißt, Tomate Mozzarella ist möglich, aber man kann keine Apps installieren. Und zwar wird das vor allem angenommen von der neueren Generation, also Jahrgänge auch zwischen 2005 und 2012, so um den Dreh. Da ist die Nachfrage wohl am größten, weil die sagen, sie schaffen es von sich aus nicht mehr weg aus dieser digitalen virtuellen Welt und wollen sich da ein bisschen losreißen davon. Und am ehesten gelingt das mit diesen einfachen Handys, weil klar ist, wir leben von der Kommunikation mit unseren Mitmenschen, wir müssen Absprachen treffen, wir wollen uns miteinander treffen, das ist alles in Ordnung. Aber wie oft sitzen wir zu Hause, wollen eigentlich einen Film schauen und haben aber nebenbei das Handy in der Hand. Und diese Ablenkung will man einfach, man will davon weg. Das ist ein wachsender Markt. Also wer da Bock drauf hat, der geht ins Internet, besorgt sich ein paar alte Nokias und ab geht er. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht und die Idee dahinter finde ich gut. Back to the roots, schaden kann es nicht.
Was auch analog ist, ist auf jeden Fall Kunst. Und da habe ich was Kleines vorbereitet, und zwar ein kleines Spiel. Es geht heute um zwei Impressionisten, Und zwar einmal Claude Monet. Da haben wir sogar das Lied, glaube ich, auf der Running System Playlist. Ist es Alligator?
Es müsste Alligator sein, ja.
Ja. Und von dem leider heutzutage weniger bekannten Eduard Manet. Monet und Manet, beides Impressionisten. Die haben beide sogar 1866 zusammengearbeitet. Ich stelle dir jetzt quasi so Versus-Fragen, also das oder das, und du sagst, was gehört zu Manet und was gehört zu Monet. Okay?
Ich kenne nur Sadio Mané, aktueller Spieler bei Al-Nassr. Früher mochte ich den als Fußballer, fand ich immer einen guten Typ. Hat ja auch bei Liverpool lange gespielt, die Champions League gewonnen damals. Aber der ist jetzt leider nicht dabei. Zurück zu deinem Quiz. Ich bin bereit. Mané oder Monet, das ist hier die Frage.
Genau. Die erste Frage ist, wer hat von 1832 bis 1883, ist einer von beiden, und der andere ist etwas später, von 1840 bis 1923. Welche Zahlen gehören zu wem? Manet oder Monet?
Geht es um das Alter? Okay, das heißt, der eine ist nur 53 geworden und der andere über 80. Schon krass, wie groß der Unterschied ist. Jetzt muss ich überlegen, wer von beiden hat geraucht. Ich nehme an, die waren dem Wein nicht abgeneigt, sonst wird man nicht so schnell Künstler und sonst ist man nicht immer inspiriert. Ich sage, die erste Jahreszahl, das war Monet und die zweite Jahreszahl war Manet.
Also es ist auf jeden Fall so, dass Monet älter geworden ist. Genau, vielleicht hat er deswegen auch bis heutzutage so viel bekannter wie Manet. Die zweite Frage ist, Landschaft oder Menschen? Wer hat was gemalt? Monet oder Manet?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Monet Landschaften gemalt hat und Manet müsste dementsprechend Menschen gemalt haben.
Genau so sieht's aus. Mega. Nächste Frage. Gedeckte Farben oder helle Farben und Licht? Manet oder Monet?
Also helle Farben und Licht stellt mir eher im Naturbereich vor, also Monet. Und gedeckte Farben dann eher bei Manet für die Porträts.
Skandal oder Schönheit? Manet oder Monet?
Jetzt muss ich überlegen. Also Schönheit, Skandal. Schönheit, passt das eher zu den Menschen oder passt das eher zur Landschaft? Ich würde sagen, Schönheit ist auf die Landschaft und Skandal ist eher auf die Menschen bezogen. Weil der Mensch
Kannst
liebt
du
das Drama.
dir vorstellen, was das Skandalöse an den Werken von Manet gewesen sein könnte?
Nicht direkt. Also ich kann jetzt die Kunstepoche nicht zuordnen, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mit Deformierung gearbeitet hat.
Nee, er hat einfach nackte Menschen bzw. die Nacktheit dargestellt. Und das war in den Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht so en vogue. Außer mit irgendwelchen Putten, die in irgendwelchen Barockkirchen rumhängen. Aber
Aber in welcher Zeit sind denn diese
so
Badeweiber gemalt
wirklich
worden?
einen Akt eines nackten Menschen, das war noch nicht so der Stil. Insofern, ja, war es zu seiner Zeit eher skandalös, nackte Menschen so zu malen, wie sie sind. Nicht so idealisiert wie irgendwelche römischen oder antiken griechischen Statuen, wo Menschen ja immer eher idealtypisch dargestellt worden sind, sondern eher halt so, wie Menschen auch aussehen, von der Körperform.
Komischerweise hat der Idealismus
Dick
immer
oder
dann auf.
dünn, klein
Ja.
oder groß,
Ja.
so halt, wie
Gut, aber
Menschen.
das Ideale bei diesen Bildhauern damals hat er immer dann aufgehört, wenn es eigentlich ums Wesentliche ging. Weißt du, wie ich meine? Also alles war so proportional. Und dann kam eben das Ding oder eben die Geschlechtsmerkmale und da wurde es dann eher suboptimal.
Ein kleiner Phallus ist tatsächlich in der Antike ein Zeichen für Überbelichtung sozusagen. Also dafür ein Zeichen, dass dieser Mensch schlau ist und eben halt nicht so triebgesteuert. Also etwas Großes heißt immer eher triebgesteuert.
Ja, überbelichtet ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich auch der Titel unserer heutigen Folge.
Genau, wo das Licht ausgeht, ist auf dem Oktoberfest, wenn es um das Thema Hanf und Kiffen geht. Geht zumindest momentan durch die Presse. Was die Bayern dabei vergessen haben, Hopfen, gehört ebenfalls zu den Hanfpflanzen. Und Hanf und Hopfen haben quasi denselben Stammbaum. Ich meine, gut, das ist viel näher dran aneinander. Und Hopfen gehört zu den rosenartigen Hanfgewächsen tatsächlich. Insofern ein generelles Hanfverbot kann ich mir eher schlecht vorstellen.
Ja, wäre auf jeden Fall hinderlich, würde ich mal sagen. Wo wir beim Thema berauschende Mittel sind, ich habe euch letzte Woche schon geteasert, dass wir mal drüber reden, was es denn so für Gins gibt und wie man die am besten mischt. Ich würde einfach mal eine ganz kleine Auswahl heute nur geben, weil die Auswahl ist enorm groß. Ich würde jetzt mal ein paar rauspicken, die ich selber ganz gerne trinke. Und zwar fange ich mal an mit dem Hendrick's Gin. Der Hendrick's Gin hat Aromen von Gurke, Rose und Wacholder, wenn man den pur trinkt. Also er ist nicht so zittrisch, wie viele das sind. Man trinkt ihn am besten mit einem aromatischen Tonic Water, das ein bisschen eine Gurken- oder Rosennote hat, weil das verstärkt dann noch die Note vom Gin. Wie mixt man es, wie garniert man es? Am besten mit einer Gurkenscheibe. Genau, welchen Gin gibt es noch? The Botanist. The Botanist hat so ein Aroma nach Kräuter, ein bisschen Blumen, eine leichte Zitrusnote. Also ist auch ein florales Aroma dabei. Den mischt man mit einem eher neutralen Tonic Water, also mit einem klassischen Thomas Henry zum Beispiel, oder mit einem zitrusartigen Tonic Water. Genau, garniert wird er mit einer Zitronenscheibe oder mit einem Spritzer Zitronensaft. Dann picke ich noch einen raus, den ich ganz gerne trinke. Und das ist der Beef Eater 24 London Dry Gin. Der hat ein starkes Zitrusaroma, ein bisschen Tee, bisschen Gewürze. Aber Zitrusnote steht natürlich im Vordergrund. Von dem her auch ein leicht zitrusartiges Tonic Water. Da könnt ihr euch einfach im Getränkemarkt eures Vertrauens beraten lassen. Den garniert man am besten mit einer Orangenzeste oder mit einem Spritzer Zitronensaft. Einen habe ich noch, und zwar, der ist fantastisch, Gin Mare. Aromen, Olive, Rosmarin, Thymian. Ja, also der hat so ein bisschen mediterrane Vibes. Also wenn ihr im Sommer am Meer sitzt und ihr schaut den Sonnenuntergang an und ihr wollt einen geilen Gin, Gin Mare, hervorragend. Mediterranes Tonic Water, ja, schwer zu finden. Ihr könnt einfach ein normales nehmen. Wie mischt man den? Man kann ihn mit einer Olive oder mit einem kleinen Zweig Rosmarin, das würde ich euch empfehlen, hebt nochmal das Aroma hervor. Wunderbar. Genau, das sind mal so, ja, meine oder ein paar meiner Lieblingsgins. Kommen natürlich noch ein paar auf die Liste, das machen wir aber dann in einer anderen Folge.
Klingt auf jeden Fall interessant und sehr lecker und tatsächlich auch farbenfroh und etwas künstlerisch. Und da wäre ich schon beim nächsten Thema und zwar bei Van Gogh. Van Gogh, dessen Bilder haben ja immer so einen leichten Gelbstich oder einen ziemlich großen, wenn man zum Beispiel an das Sonnenblumenfeld denkt oder so. Und es gibt tatsächlich drei Theorien, warum seine Bilder so gelblastig sind, wobei sich alle Theorien quasi ausgleichen und man nicht weiß, warum letztlich seine Bilder so gelb sind. Die erste Theorie ist, dass er, da er auch mental ziemlich angeschlagen gewesen ist, ein Fingerhutmedikament verabreicht bekommen hat. Und wenn man zu viel Fingerhut quasi einnimmt, dann verändert sich auch die Farbwahrnehmung. Und das ist eine Theorie, warum Van Gogh quasi so viel Gelb benutzt hat, weil seine Farbwahrnehmung ein bisschen anders gewesen ist. Wie, ja, vergleichbar mit Leuten, die so eine kleine Rot-Grün-Schwäche haben, da ist die Farbwahrnehmung natürlich auch ganz so satt wie bei anderen Leuten. Die zweite Theorie ist, dass dieses Gelbliche er auch mit dem Wohnort zu tun hat. Denn als er noch in den Niederlanden gewohnt hat, da war es eher dunkler und eher bläulich und so. Und als er dann nach Frankreich gegangen ist, da wurde es hell und da wurde es gelb. Die dritte Theorie, die basiert auf dem Thema Glauben. Und zwar möchte er sich quasi absetzen vom Katholischen, vom Christlichen sozusagen und sagt, okay, ich finde in der Natur, finde ich den Glauben und finde ich das Göttliche. Und das Göttliche, die Sonne und das Leben, das drückt Van Gogh immer halt mit der Farbe Gelb aus. Deswegen vielleicht auch die gelbliche Farbe bei Van Gogh.
Ist dir aufgefallen, dass Van Gogh auf seinen Selbstporträts nie lächelt? Das ist quasi, entspricht das dem Passbild von heute, wo man ja auch nicht lachen soll.
Das stimmt. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Freude bei uns und konntet den ein oder anderen Schmunzler bzw. Lacher euch entlocken. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich habe noch eine kleine Weisheit der Woche. Und zwar: Diskutiere mit niemandem, dessen Fernseher größer ist als sein Bücherregal. Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit. Kommt gut durch. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt:
Tomate Mozzarella, euer fruchtig-frecher Wohlfühl-Podcast. Ich möchte euch noch einen Muntermacher mit auf den Weg geben, über den ihr gerne mal nachdenken könnt und einfach mal stolz auf euch seid. Und zwar heißt es: Du hast bereits Ziele erreicht, von denen du gesagt hast, dass sie dich glücklich machen werden. Also denkt nicht immer dran, dass Ziele vor uns liegen, sondern ihr seid auch schon an einigen Punkten vorbeigelaufen, die ihr erreichen wolltet. Seid da einfach mal stolz drauf, ruft euch das hervor. Feiert das Leben, so wie Hans und ich das ab und an tun, und genießt einfach eure Woche. Schaltet nächste Woche wieder rein oder übernächste, je nachdem. Hans und ich haben jetzt viel vor der Brust, aber wir kommen wieder. Das steht außer Frage. Und dann bereichern wir euch wieder mit hervorragendem Content.
Genau, mit hervorragendem Content und die Podcast-Wahrscheinlichkeit steigt mit jeder Woche.
Auf mindestens 50%. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis dahin.
Bis
Ciao.
dann, ciao.